S9Y-Infocam. Der inoffizielle Serendipity-Podcast mit Robert Lender und Matthias Mies.
Herzlich willkommen zur Ausgabe 5 des S9Y-Infocams. Mein Name ist Matthias Mies und am anderen Ende der Leitung sitzt wie immer im Skype der Robert Lender. Hallo Robert.
Ja, hallo Matthias.
Wir machen heute was Besonderes.
Genau.
Wir machen heute spontan Impro-Podcasting. Das heißt, wir haben nichts vorbereitet. Normalerweise haben Robert und ich so ein Skript, kann man es vielleicht am besten nennen, so einen kleinen Stichpunkt, so eine kleine Stichpunktdatei in Evernote, wo drin steht, worum es geht und was wir dazu erzählen wollen. Das haben wir heute alles gelassen, weil wir so ein bisschen zwischen zwei Folgen sind. Der Robert fährt nämlich in Urlaub.
Genau, und der Matthias quasi auch.
Quasi auch, ja. Und deswegen haben wir eine größere Pause. Ich weiß, haben wir schon beschlossen, wann wir wieder aufnehmen können? Nö, ne? Irgendwann im Mai. Und damit die Pause nicht so lang wird, haben wir gesagt, versuchen wir mal, ob wir eine kurze Ausgabe ohne Vorbereitung hinkriegen, einfach mal drauf loserzählen und trotzdem bei unserem Thema Serendipity bleiben. Und jetzt müssen wir mal gucken, was uns so einfällt, ne?
Ja. Ich denke mal so, was mir gleich einmal einfällt, weil das ist naheliegend, unsere eigene Webseite hat ein Redesign erhalten.
Ich mag das nicht Redesign nennen, aber ja.
wie möge er denn es denn nennen?
Ja, man könnte es vielleicht, also es gibt diesen Begriff des Rebrush, dass man also das Design überarbeitet und hier und da verfeinert. Letztlich ist es so, dass wir diese ganze Geschichte hier irgendwie völlig spontan zwischen Tür und Angel beschlossen haben und dann ging es irgendwie alles schneller als geplant und dann wollten wir aufnehmen und dann habe ich das Template mal so hingerotzt und jetzt habe ich es halt nochmal ordentlich gemacht und schön sauber und ein bisschen überarbeitet und hier und da und auch noch ein bisschen das Layout verändert. Es ist natürlich auch so, dass wir ja ein, das ist vielleicht manchen Leuten noch gar nicht aufgefallen, aber wir haben ja ein sogenanntes Responsive Design. Das heißt, unser Layout passt sich der Größe des Browserfensters an und zwar sowohl in Desktop-Browsern als auch auf Smartphones und auf dem heißgeliebten, allseits beliebten iPad und auch auf anderen Tablets, wenn es dann alles glatt geht. Und das ist eine relativ junge Technik. Das habe ich aber damals schon angewendet und da war es richtig jung und das sowas entwickelt sich dann halt, ne? Und jetzt hat sich es ein bisschen, ja, bisschen verfestigt und jetzt weiß man ein bisschen mehr darüber, speziell ich, und dann macht man halt das Ganze nochmal ordentlich. Ansonsten, ja, verändert hat sich eigentlich nicht viel. Ich habe halt die, die Seitenleiste nach unten geschoben, nicht weil so Sachen wie neueste Kommentare und ältere Folgen unwichtig wären, aber weil ich fand, der Hauptteil oben ist halt doch der Text, der Audioplayer und die Shownotes und das ist jetzt nett nebeneinander. Und es sei denn natürlich, man ist in kleineren Layouts, dann ist es nicht mehr nebeneinander, aber das macht ja Sinn. Und habe auch nochmal unter der Haube, weil wir ja hochmodern sind und das alles mit HTML5 machen, auch nochmal ein bisschen im Code gekramt, was wieder keinen interessiert, außer ein paar Leuten, die in Quellcode gucken. Und ja, das ist jetzt das. Und dann diskutieren der Robert und ich vielleicht nochmal drüber, ob da ein bisschen mehr Farbe drauf muss, aber wir finden ja eigentlich nicht.
Ja, also das kam ja, glaube ich, von anderer Seite, dass es gemeint hat, das hat ein bisschen Grabestimmung hier, dieses Grau-Schwarz-Weiß-System. Ja, ich finde es nicht so dramatisch, weil ich mir denke, es gibt ja nicht so wahnsinnig auch bei uns viel zum Lesen. Der Hauptteil ist ja quasi ein Audioteil, sprich der Podcast, also die Shownotes, die sind sowieso blau. Die Links und ja, in den Kommentaren, gut, da kann man ein bisschen blättern und lesen, aber ja, also ich denke mir, es ist schön zurückhaltend und das passt dann sicher auch sehr gut und gibt.
Ja.
Also ich brauche da nicht sozusagen sehr viele Farben.
Aber nö, sehr viele eh nicht. Also wenn, dann überlege ich nochmal entweder das, das Monochrome aufzulösen, indem wir dieses Dunkelgrau durch eine Farbe ersetzen. Oder vielleicht gibt es auch eine andere Linkfarbe, weil dieses Dunkelblau schon irgendwie ein bisschen Ton in Ton mit den Schwarztönen ist. Aber so das Grobe das Grobe und Wichtige steht und gefällt hoffentlich auch den Hörern, die es noch nicht gesehen haben, weil sie zwischen zwei Ausgaben nicht reingeguckt haben. Ich hatte es zwar im Forum auch nochmal angekündigt, aber das liest vielleicht auch nicht jeder.
Also könnt ihr gerne kommentieren.
Ja.
Wir haben noch eine Frage zum Responsive Design. Ich finde das ja eine sehr spannende Geschichte, weil es sich ja wirklich sehr gut anpasst, eben auch einem iPad, einem iPhone oder auch anderen Smartphones und wirklich sehr praktisch ist, weil quasi ein Design für alles, also oder für fast alles. Ist dir eigentlich bekannt, ob es für Serendipity schon von irgendjemandem anderen so ein Template eigentlich gäbe?
Nee, gibt's nicht. Also mein neu aufgesetztes Blog, ich habe ja mein altes Blog quasi eingestampft und verstaatifiziert und habe Neues angefangen. Und das hat auch so ein Responsive Design. Das Problem ist, dass das relativ schwierig ist, ein Responsive Design pauschal zu machen. Das hängt sehr davon ab, was man konkret macht, was zum Beispiel konkret in den Seitenleisten ist. Und das ist schwierig, sowas pauschal allgemeingültig zu machen, zum Beispiel auch für ein Standard-Template oder so ist das. Der Witz an Responsive Design ist, dass es eigentlich per Definition von dem sehr, sehr schlauen US-Kollegen, der sich das alles ausgedacht hat, besteht es aus drei Teilen. Das heißt, du hast einerseits als Basis ein sogenanntes fluides Design. Das heißt, die einzelnen Layout-Bausteine haben keine feste Breite in Pixeln, sondern eine relative. Das heißt, man sagt zum Beispiel, okay, das ist die Inhaltsspalte, die soll 50% der verfügbaren Gesamtbreite einnehmen. Und dann haben wir zwei Seitenleisten, die jeweils 25% einnehmen sollen. Und dann hängt das eben immer von der Größe des Browserfensters ab. Mach jetzt nicht irgendwie ein Rechenbeispiel, weil dann grübel ich hier 5 Minuten rum, aber ich denke, man kann sich das vorstellen.
Ja.
Das ist die Basis 1. Und die Basis 2 ist, es gibt natürlich problematische Elemente dabei, die einfach eine vorgegebene feste Größe haben, Bilder zum Beispiel. Und dann lässt man sich da einen Trick einfallen, warum oder wie man es hinkriegt, dass auch die Bilder sich anpassen. Das geht zumindest in modernen Browsern. Und in den nicht so modernen gibt es verschiedene Techniken, mit denen man da ein bisschen nachhelfen kann. Und der dritte Aspekt sind dann eben die sogenannten Media Queries. Das ist was neu ist in CSS 3 und was eben ermöglicht, im Stylesheet zu sagen, okay, wenn die verfügbare Breite innerhalb bestimmter Grenzen ist, dann kann ich bestimmte Styles neu zuweisen. Beispiel, ich habe, sieht man oft, ein Layout, links ist Inhaltsspalte, rechts ist Seitenleiste. Nun kann es sein, dass ab einer bestimmten Breite das einfach zu schmal ist. Das sieht dann nicht mehr aus, ist nicht mehr gut zu lesen. Und dann kann man sagen, okay, wenn es unter diese Breite geht, dann ordne die beiden nicht mehr nebeneinander an, sondern untereinander. Und das ist der Clou dabei, weil flexible oder fluide Layouts gibt es schon lange. Nur eben mit den Media Queries wird es jetzt möglich, das, was die nicht von alleine erledigen können, quasi nochmal zu ergänzen. Das ist keine eierlegende Wollmilchsau. Ja, es gibt immer noch Seiten, für die ist es nicht so super geeignet und es gibt auch Seiten, für die macht es Sinn, eine eigene Mobilseite, das kennt man ja, dieses, das heißt dann m.domainname.de oder mobil.domainname.de, das kann Sinn machen. Das kommt dann darauf an, welche Informationen ich bereitstelle. Mein Lieblingsbeispiel ist dann ja mal Flickr. Also für so Bildergalerien oder sowas macht es keinen Sinn, eine mobile Version anzubieten, weil kein Mensch guckt sich auf einen kleinen mobilen Bildschirm vom Smartphone irgendwie eine Bildergalerie an. Das macht man nicht. Die will man dann ja auch in groß sehen und das geht auf dem kleinen Bildschirm nicht und das macht keinen Sinn. Da macht es dann vielleicht Sinn zu sagen, okay, wir bieten eine kurze Mobilseite an, die nur kurz erklärt, okay, das kann man hier auf der Seite machen, aber nehmt bitte einen großen Browser dafür. Oder so Restaurant-Webseiten, da muss ich auf einer Mobilversion, muss ich nicht die komplette Speisekarte runterbrabbeln. Da kann ich stattdessen auf eine kleine Mobilseite umleiten und die sagt dann, okay, das ist unsere Adresse, das ist unsere Telefonnummer, das ist unsere E-Mail-Adresse. Macht das dann vielleicht noch so, dass wenn ich auf dem Smartphone auf die Nummer tippe, dass er dann gleich anruft und solche Geschichten. Und dann ist gut. Da muss ich nicht irgendwie
Ja, großartig. Wobei man könnte genauso gut sagen, mobil wäre vielleicht gerade die Speisekarte interessant. Aber ich denke mal, das ist genau die Frage halt bei einer so Mobilvariante, was ist denn wirklich das Essentielle meiner Seite, wenn jemand mobil drauf zugreift? Mhm. Das muss ich quasi versuchen rauszufiltern, um es dann halt besonders in den Vordergrund halt zu geben. Ja. Andererseits halt beim Responsive Design muss man halt überlegen halt, was ist denn sozusagen, in welcher Reihenfolge erscheinen eigentlich die einzelnen Elemente? Also was kann ich weiter nach runter rücken? Sind bei uns die älteren Folgen sozusagen das, was, jetzt weiß ich gar nicht, wie das ausschaut, wenn man bei uns das sehr zusammenstaucht. Ich werde das einmal probieren.
Ist alles linear.
Ja.
Da ist dann oben der Schriftzug, der ist auch deutlich kleiner, wenn man dann nicht so viel Platz, ne? Wenn man davon ausgeht, du hast so ein iPhone oder bestimmte Android-Telefone, meins zum Beispiel, haben dieselbe Bildschirmgröße und das sind dann 320 mal 240 Pixel. Mhm. Wenn ich dann hingehe und mache die Logo-Schrift oder die Bannerschrift so groß, wie sie in der Desktop-Version ist, dann belege ich das den halben Bildschirm. Das macht keinen Sinn. Mhm. Oder zum Beispiel auch die Navigation. Bei uns sind jetzt die Navigationslinks sind so rechts nebeneinander angeordnet. Das macht auch wenig Sinn auf dem Mobiltelefon. Da reicht einfach die Breite nicht. Mhm. Und dann kann man eben sagen, okay, wenn die Bildschirmbreite unter 300 oder maximal 320 Pixel ist, meinetwegen, dann ordne die nicht nebeneinander an, sondern untereinander.
Ich habe jetzt gerade meinen Browser ein bisschen zusammengeschoben. Also kann jeder von unseren Hörern und Hörern probieren. Sieht man auch schön, die Shownotes wandern quasi unter den Artikel, den kurzen Artikel und die neuen Kommentare und die älteren Folgen unter Eure Meinung ist gefragt. Also ja, zeigt eigentlich sehr schön, wie das eigentlich funktioniert, so ein Design.
Das Coole ist halt auch, es passiert quasi in Echtzeit. Das heißt, ich muss nicht neu laden, sondern ich ziehe einfach das Browserfenster kleiner und bumm, das Layout passt sich an. Mhm. Das ist halt das Geniale dabei.
Schon. Na, es ist sexy. Man muss es wirklich sagen.
Ja. Es ist mit relativ wenig Aufwand umzusetzen. Mhm. Wenn man als Basis ein fluides Layout hat, was sich eh der Browserfenstergröße schon anpasst und dann mit den Media Queries so ein bisschen nachhilft und sagt, okay, ab der Grenze funktioniert das fluide Layout nicht mehr. Das ist total super. Das ist eine geniale Idee. Macht auch jeder im Moment. Also ganz beliebte Technik. Gibt sogar mittlerweile, es gibt so CSS-Galerien, wo Leute ihre besonders schönen Webseiten präsentieren. Es gibt mittlerweile eine eigene, die heißt mediaquery.es. Da sind nur solche Seiten aufgelistet. Das ist total klasse. Sind super Sachen dabei. Da haben wir vielleicht sogar mal was für die Shownotes zu unserer Impro-Ausgabe.
Genau. Ich tippe jetzt gerade hinein. Also wenn man hin und wieder was tippen hört, dann heißt das nur, ich ergänze schnell Hinweise für unsere Shownotes, damit wir es nicht vergessen und dass wir es dann entsprechend nachtragen. Ja, wenn wir schon dabei sind, der Matthias Mees erklärt uns, wie das Web funktioniert. Dann vielleicht an dieser Stelle überhaupt herzlichen Dank, Matthias, überhaupt für das geniale Design unseres gemeinsamen Podcasts.
Das ist mein Job.
Jawohl, genau. Ich zahle ja den Matthias auch dafür. Wenn es so wäre. Die Euro-Million ist ja versprochen, also, aber das ist ein anderes Thema.
Gewinnen müsstest du halt mal.
Ja, das ist okay. Reden wir ein andermal drüber.
Glaub auch.
Machen wir so eine eigene Folge, Euro-Million oder sowas. Du hast ja auch einen, oder eigentlich jetzt schon zwei Gastartikel in den letzten Tagen veröffentlicht. Einen über Serendipity im Allgemeinen.
Das ist sind beides Artikel auf Anfrage meines lieben und geschätzten Kollegen Wladimir Simovic, der zusammen mit seiner Frau ein Buch geschrieben hat über Werkzeuge für Webworker. Und dazu gibt es einen Blog, das heißt webwork-tools.de. Und da haben die gerade eine Serie laufen über Blog- und Redaktionssysteme. Und da hat er mich gefragt, ob ich die Ausgabe zu Serendipity oder den Artikel zu Serendipity schreiben möchte. Und das habe ich dann mal schnell runtergetrommelt. Und das ist ein allgemeiner Artikel, was kann man damit machen, was sind vielleicht Vorteile, was sind vielleicht Nachteile. Und dann gibt es zum Schluss noch so einen tollen Datenblock, der das alles nochmal kompakt auflistet und dann kann man das sich angucken, kann es auch da mit anderen Systemen vergleichen, weil die Artikel sind ähnlich aufgebaut und der Datenblock ist gleich, was ganz schön ist. Ja, und dann ist heute Morgen erschienen ein weiterer Artikel in Wladimirs Hauptblog. Das ist perun.net, dürfte relativ bekannt sein.
War eines meiner ersten, die ich überhaupt gelesen habe. Und fast hätte ich aufgrund dessen ja WordPress verwendet als meine erste Blog-Software. Oder als meine jetzige Blog-Software. Ich hatte schon mal ja vor eine andere. Also.
Das traut er sich hier zuzugeben.
Ja.
Nein, das ist ein sehr bekanntes Blog, in dem es auch nicht nur um WordPress geht und in dem es auch schon durchaus andere Gastartikel von namhaften Kollegen gegeben hat. Ich kann da nur empfehlen, wirklich mal bei perun.net zu googeln, nach Gast zu suchen, integrierten Suche nach Gastartikeln. Da sind tolle Artikel von tollen Kollegen dabei, die sich absolut lohnen zu lesen. Und mittlerweile steht halt auch ein kleiner, bescheidener Artikel von mir über Smarty, was der den Wladimir sehr gefreut hat, dass ich das als Thema vorgeschlagen habe, weil er durchaus selber auch schon mal mit Serendipity gehabt hat. Und wer jetzt sagt, Perun, da war doch was, der hat recht. Denn es gibt, ich glaube, sogar zwei Templates auf Spartacus von Wladimir. Und da hat er mal mir erzählt, dass er sagt, für ihn sei Smarty, also die Template-Engine, die Serendipity verwendet, das sei für ihn immer die Suche nach dem schließenden Diff gewesen. Was tatsächlich stimmt, wenn man so in Templates arbeitet. Es kommt relativ oft vor. Kleiner Tipp für angehende Template-Autoren und für Leute, die sich jetzt da reinfuchsen. Wenn irgendwann mal das Layout auseinanderfällt und ihr euch sicher seid, dass euer CSS in Ordnung ist, einfach mal die Seite durch den Validator beim W3C schicken. Meistens fehlt da irgendwo ein schließendes Div oder ein anderes schließendes Element. Das ist schon so. Das kommt besonders vor, wenn man so Schleifen verwendet, um Inhalte wiederholt auszugeben. Dann passiert das schon mal. Und da hat er gesagt, Mensch, dann schreib doch mal einen Artikel über Smarty, vielleicht kannst du mich nochmal davon überzeugen, dass das was Vernünftiges ist. Ich weiß nicht, ob das gelungen ist, aber da habe ich halt so ein bisschen aufgezeigt, was ist das überhaupt und was muss man vielleicht bedenken, wenn man es einsetzen möchte und was hat es für Vorteile.
Gut, ich habe gerade die zwei gefunden, die müssten, glaube ich, auch auf einer anderen Seite vom Perun auch zu finden sein, aber sie sind auf alle Fälle unter Styles verwalten in Serendipity auffindbar. Sind aber beide schon ein bisschen älter, 2005, 2007. Ja, also ja. Vielleicht nicht mehr ganz am neuesten Stand der Dinge, aber.
Nee, das gibt ja durchaus mehrere Templates in Spartacus, die etwas älter sind. Da hat es auch neulich ganz interessante Diskussion im Forum. Das hatte, glaube ich, Malte oder Ian, also Only oder Timbaloo sind die Forum-Handles, die hatten das, einer von beiden hat es angestoßen, ob man nicht mal irgendwie ältere Templates modernisiert oder so. Und dann haben wir ein bisschen rumdiskutiert, da ist auch noch nichts beschlossen. Ich glaube, es macht wenig Sinn, wirklich uralten Kram auf den neuesten Stand zu bringen. Da würde ich doch eher empfehlen, dass man Energie da reinsteckt, neue Sachen zu machen. Das können wir gut gebrauchen. Aber es macht vielleicht Sinn, die einfach mal ein bisschen zu ordnen und zu sagen, okay, die hier, das sind die neueren und die hier sind etwas älter. Wenn die euch optisch gefallen, könnt ihr die immer noch verwenden. Aber seid euch bewusst, dass das technisch nicht mehr auf dem neuesten Stand ist. Und sowas in der Art. Es kam auch noch die Idee zu sagen, dann machen wir noch einen für kostenpflichtige Templates, wo ich denke, das ist, naja gut, es gibt eins bisher, das muss vielleicht nicht extra eine eigene Kategorie haben.
Ja. Ich meine, es hat was, aber ja, wäre quasi eine Kategorie für sich, das eine, ja.
Ja, das ist eine Kategorie für sich, das Kinetic, wovon wir jetzt reden, das ist ja durchaus eins der komplexeren Templates, die wir kennen und mit ganz vielen Optionen und man kann wahnsinnig viel damit erwähnt, machen.
Ja.
Ich bin mir immer noch nicht so sicher, ob es für jedermann das Richtige ist, aber wer da Spaß dran hat, so eine komplexe Magazinseite zu basteln, das geht damit definitiv am besten.
Ja. Na, also was vielleicht bei Kinetic interessant ist, ist für mich, dass es die Custom Fields nutzt. Also das ist eines der wenigen Dinge oder wenigen, weiß nicht, wie soll man jetzt sagen, Plugins oder was auch immer, Ideen, wo ich mal mitbekommen habe, dass jemand wirklich die Custom Fields wirklich einsetzt für etwas.
Vielleicht sagen wir mal dazu, Custom Fields ist genau. Das Plugin erweiterte Eigenschaften von Einträgen, heißt es auf Deutsch. Und damit ist es praktisch möglich.
Das sind aber darin sind es dann quasi die freien Felder. So heißt das schon auf Deutsch.
Damit ist es unter anderem möglich, freie Felder zu definieren. Das heißt, normal habe ich zu einem Eintrag so Datenbankfelder wie eben den Titel des Eintrags, das Datum, den Eintragsinhalt und den erweiterten Inhalt und vielleicht noch die Tags. Und mit dem Plugin kann ich Felder frei definieren. Das kann man zum Beispiel nutzen, was man ganz viel sieht, gerade bei diesen Magazin-Templates, ist, dass dann auf der Startseite zu jedem Artikel ein Bild gehört. Was genau. aber nicht im eigentlichen Artikel drin ist, sondern nur als Dekoration auf der Startseite zu sehen ist. Sowas kann man super machen mit den freien Feldern, zumal die freien Felder dafür auch direkt einen Button anbieten. Da halt ein Bild aus der Mediendatenbank einzubauen.
Genau, und das macht er eben Kinetic zum Beispiel. Schaut gut aus. Also schaut gut aus und wie gesagt, ich denke, man könnte mit den freien Feldern durchaus noch viele andere Sachen machen.
Das Problem ist halt, dass man die, soweit ich weiß, kann man die nicht vom Template anlegen lassen, weil ja das Plugin installiert sein muss. Das heißt, wer ein Template nutzen möchte, was freie Felder benutzt, der muss erstmal das Plugin installieren und dann muss er die freien Felder auch selber anlegen und das muss exakt nach Vorgabe erfolgen. Das heißt, das Template muss entweder in einer README-Datei oder in so einem Textfeld in den Theme Options muss das Template vorgeben, okay, ich brauche dieses und dieses freie Feld und die müssen exakt so heißen. Auch mit, die sind, glaube ich, case-sensitive, das heißt, man muss Groß-Kleinschreibung exakt befolgen. Ansonsten funktioniert das halt nicht. Das ist noch ein bisschen umständlich. Aber grundsätzlich sind die freien Felder so eine tolle Sache, gerade wenn man so ein bisschen in Richtung CMS geht oder so in Richtung Magazin-Layout geht, ist das super. Tolle Sache.
Müsste man mal ausprobieren, wofür man es so vielleicht gut mal verwenden könnte. Ja.
Geht für alles Mögliche. Im Prinzip kann man damit zum Beispiel auch bestimmte Plugins ersetzen. Man könnte damit, zum Beispiel könnte man damit auch Tags nachbauen. Es ist erheblich umständiger, als das Free-Tag-Plugin zu benutzen, aber es ginge. Leg ich mir halt ein freies Feld Tags an, schreibe da meine Tags rein, Komma getrennt oder wie ich es haben will, lasse das ausgeben vom Template und gut ist.
Siehst, wolltest du noch was? Wenn du?
Ja, mir wären noch andere Sachen. Also, wenn man jetzt beispielsweise, man will in jedem Artikel ein Autoreninfo ausgeben, weil man so einen Mehrautorenblock hat, das geht auch super damit. Weil da gäbe es vielleicht einfachere Lösungen. Wir haben ja auch so ein Autoren-Plugin. Habe ich so noch nie gemacht. Könnte sein, dass das viel einfacher geht. Aber grundsätzlich sind diese freien Felder, wenn man irgendwas anpassen will, eine geile Sache.
Siehst du, das wollte ich nämlich jetzt, weil du Tags erwähnt hast, kurz einmal vielleicht ansprechen. Ich habe jetzt meinen eigenen Blog ja quasi die Anzeige der Kategorien rausgeschmissen bei den einzelnen Artikeln und mich jetzt quasi nur auf Tags konzentriert. Du machst es ja schon länger.
Ja, wobei, nee, ich habe die Kategorien halt nur nicht mehr in der Seitenleiste. Ich gebe sie im Archiv aus und benutze sie auch, aber gebe sie nicht auf der Hauptseite aus.
Weil die Tags, ja, weil sonst doppelt gemoppelt ist, oder? Also ich habe es langsam für verwirrend gehalten, dass ich einerseits hier Kategoriennamen anzeige, andererseits Tag-Namen. Ich denke mal, die meisten Leute haben dann viele Leute haben dann keine Ahnung, was jetzt eigentlich was sein soll. Und ich verwende jetzt quasi mit dem Tag-Plugin, gibt es ja auch die Funktion, dass das automatisch einem Artikel die Kategoriennamen als Tags hinzugefügt werden bei der Veröffentlichung. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Kategorie, die nenne ich Serendipity. Da kommt alles rein, über was ich über Serendipity schreibe. Und wenn ich quasi den Artikel veröffentliche, wird automatisch ein Tag auch erzeugt, mit dem, ja, der auch Serendipity heißt. Und damit habe ich es quasi auch in der Tag-Leiste drinnen, ohne dass ich mich selber darum kümmern müsste.
Ja, im Grunde so von der Informationsarchitektur her, großes Wort, sind Kategorien und Tags ja letzten Endes dasselbe. Es ist eine thematische thematische Strukturierung und ja, ob man das nur in Kategorien macht oder in Tags, ist letzten Endes egal. Ja. Es kommt ein bisschen drauf an, worüber man bloggt. Wenn ich zum Beispiel ein monothematisches Blog habe, wo es meinetwegen immer um Serendipity geht, dann machen Kategorien eventuell nicht so viel Sinn, weil letzten Endes wäre alles ein und dieselbe Kategorie, dann brauche ich keine Kategorie ausgeben. Dann brauche ich auch nicht nach Kategorien filtern.
Außer ich kategorisiere dann nach Unterkategorien wie Plugins, Templates, aber wenn ich so viel schreibe drüber, ja.
Dann finde ich subjektiv Tags sinnvoller.
Ja.
Zumal was ich super finde an Tags ist halt die Tag-Wolke, wo man die Schriftgröße der einzelnen Tags nach der Häufigkeit des Vorkommens anzeigen lässt. Das finde ich klasse. Mhm. Dann siehst du gleich, okay, das ist ein großes Thema, da gibt es viele Einträge zu und das ist ein eher kleineres Thema, da gibt es wenig Einträge zu. Mhm. Deswegen finde ich es auch immer sehr unsinnig, wenn Leute diese Tag-Cloud ausgeben, ohne diese Schriftgrößengeschichte zu nutzen, weil dann, finde ich, bringt es mir nichts. Mhm. Aber das muss jeder machen, wie er denkt.
Ich habe sie dann, wie ich sie eingeführt habe, die Tags vor ein paar Jahren gewesen sein, damals eigentlich abgeschaltet, weil ich mitbekommen habe, dass zumindest damals die meisten meiner User mit einer Tag-Cloud überhaupt nichts anfangen konnten. Mhm. Interessanterweise, vielleicht ist das heutzutage anders. Die zweite Geschichte war, ich bin gerade damals so, habe gerade geschaut, mein Blog ein bisschen mehr in Richtung Barrierefreiheit zu bringen und eine Tag-Cloud ist natürlich, war damals auch vom Style her schon mal sehr, 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 sehr barrierebehaftet. Und die andere Frage war natürlich die spannende, wie kann ich eine Tag-Cloud, insbesondere eine mit unterschiedlichen Schriftgrößen, auch für blinde User zugänglich machen? Also
das habe ich neulich erst einen Artikel zugelesen.
Mhm. Gibt es Methodiken oder gibt es Ideen und Ansätze dafür? Aber wie gesagt, müsste man natürlich sich überlegen, für dieses Plugin vielleicht einmal herumzusetzen.
Also da ging es nicht so sehr darum, wie man die Gewichtung barrierefrei ausgibt, sondern mehr so, wie mache ich das generell? Was ist zum Beispiel, was ist semantisch das richtige Element für eine Tag-Cloud? Das ist dann eben eine ungeordnete Liste und dann könnte man zum Beispiel, da weiß ich nicht, ob das Plugin das leistet, aber man könnte zu jedem Tag so eine Anzahl der Artikel, also ne, praktisch die Zahl, wie oft es vorkommt, ausgeben und das kann man dann mit CSS für sehende Benutzer ausblenden. Und so könnte man theoretisch den Look einer Tag-Cloud haben. Das mit der Schriftgröße ist dann eine andere Sache. Das kriegt man, ja gut, das kann man dann optisch eben machen für die sehenden Benutzer und die Nicht-Sehenden haben dann die Zahl. Das ist spannend. Das war auch der Grund, weswegen ich diese ganzen Navigationshilfen bei mir mal aus der Seitenleiste genommen habe. Weil ich so fand und auch festgestellt habe, dass das nicht viel genutzt wird. So, und ganz rausnehmen wollte ich es nicht und deswegen habe ich es halt ins Archiv verschoben, das geht. Kann auf der Archivseite im Prinzip jedes beliebige Plugin ausgeben. Und das habe ich gemacht bei mir mit den Tags und mit den Kategorien und dazu kommt noch das datumsortierte Archiv und da finde ich passt es. So, das ist, wer suchen will im Blog, der läuft eh ins Archiv. Und ich finde, habe vor Jahren schon mal geschrieben, dass Seitenleisten sowas wie die modernen Dachböden sind. So, da kommt alles hin, was man eigentlich nicht braucht. Gut, wenn jemand das haben möchte, dann natürlich, aber ich brauche es nicht, beziehungsweise ich habe bei mir jetzt so eine Infoseitenleiste, die auch nicht von Plugins generiert wird, sondern komplett ins Template hardcodiert ist. Da ist halt so ein kleiner Infokasten über mich und dann sind da die heiß beliebten Social Media Icons und noch die Feeds, was ich ganz wichtig finde, weil ja jetzt auch mit Firefox 4 der erste Browser tatsächlich das RSS-Icon aus der Adressleiste rausgenommen hat, was ich so unglaublich schlimm finde.
Naja. Ich meine, du kannst das wieder installieren, aber...
Ja, ja, habe ich mittlerweile dann auch rausgefunden, aber
die haben es tatsächlich... Es ist traurig,
sie haben es auch tatsächlich so begründet, dass sie Feedback bekommen hätten, dass die Benutzer das nicht benutzen würden. Was ich total skurril finde, weil ich also jetzt nicht wüsste von den letzten 10, 20 Feeds, die ich neu abonniert habe, die habe ich alle so abonniert. Und nicht über irgendwelche Feedlinks, die man dann erst lange suchen muss auf manchen Seiten. Warum? Wenn es oben in der Adresse. Aber naja, man kann es wieder einstellen im Firefox 4 und gucken wir mal, was andere Browser da jetzt mit anstellen.
Nein, also ich präsentiere es an sich auch, weil ich denke, also für mich sind Feeds eine ganz geniale Sache und mein Feedreader ist voll von Blogs zum Lesen. Also für mich ist das ein ganz wichtiger Verteilungsweg und auch Einsammelweg für mich als Leser. Also von dem her präsentiere ich es auch gerne recht präsent. Ansonsten bin ich ja wirklich anscheinend der klassische Blogger noch mit einer Seitenleiste, die schon wieder um einiges angewachsen ist.
Ja.
Mit unterschiedlichsten Elementen, also von Werbung fürs S9Y-Infocamp und sonstigen Dingen. Also.
Ja, du bist halt auch ein umtriebiges Kerlchen und dann müssen die Webtermine und das fragmentarische Handbuch und der Podcast, das macht ja auch Sinn. Mhm. Gerade bei so einem relativ lange am Stück betriebenen Blog. Mhm. Wo man auch tatsächlich öfter mal vorkommt, dass jemand der Sinn so einer Seitenleiste und der darin enthaltenen Navigation ist ja auch nicht nur, dass es auf der Startseite angezeigt ist, sondern das wirst du ja auch feststellen, gerade wenn sowas länger läuft, dann landen durchaus auch mal Leute über Google auf uralten Seiten. Und dann kann zum Beispiel auch wieder dieser berühmte Seitenleistenkasten mit den 5 oder 10 aktuellsten Artikeln Sinn machen.
Ja, also es ist, die meisten Leute landen eigentlich auf einzelnen Artikeln. Also nachdem Google, also zumindest bei mir und ich glaube bei vielen anderen, einen sehr großen Teil der Leser und Leserinnen bringt, also außer die regelmäßig vielleicht lesen, landen die natürlich auf irgendwelchen alten, uralt Artikeln und nicht auf einer Startseite. Und für die kann vielleicht sowas auch anregend sein, auf der Seitenleiste etwas zu finden, wo sie sagen, da könnte ich vielleicht jetzt mal weiterschauen in irgendeiner Weise.
Ja, wenn man es ganz konkret wissen will, dann muss man da mal für eine Zeit lang so eine Heatmap drüberlegen. Das ist dann so ein JavaScript-Teil, was praktisch mitprotokolliert, wohin auf einer Seite die Leute klicken. Und dann kann man natürlich auch relativ schnell feststellen, okay, den Seitenleistenkasten hier, den benutzt kein Mensch. Und das ist sehr beliebt, ist... Wird dann immer gerne diskutiert, ob sowas nicht irgendwie datenschutzrechtlich bedenklich ist, aber ja, mein Gott, man kann es ja ankündigen, dass man jetzt mal eine Weile mit protokolliert. Ich finde das jetzt völlig undramatisch, aber Datenschützer sind da ja immer ein bisschen pingeliger.
Ja. Also wobei, wie gesagt, also in den 6 Jahren, wo ich jetzt meinen Blog betreibe, habe ich immer wieder das Thema Seitenleiste thematisiert. Und immer wieder rausgeräumt, rausgeschmissen, was anderes hinzugefügt. Ja, ich denke, man lernt immer wieder dazu und es ist auch, glaube ich, immer ganz gut, auch hier zu entrümpeln. Also,
es ist auch sehr subjektiv. Also ich habe schon, Templates rausgehauen irgendwie und habe dann Kommentare gekriegt, wo Leute sagen, finde ich total schön, gefällt mir optisch sehr gut, aber kann ich nicht benutzen, ich brauche 2 Seitenleisten. Gut, ehe man dann nur eine hat und die irgendwie so lang vollknallt, dass die Seitenleiste 3-mal so lang ist wie der Inhaltsbereich, das ist dann natürlich auch nicht schön. Insofern, auch das ist eine Empfehlung für Leute, die anfangen wollen, so Templates zu machen. Man sollte überlegen, ob man das anbieten kann. Das geht nicht immer, aber wenn es geht, sollte man schon auch immer anbieten, mehrere Seitenleisten zu haben. Oder auch.
Und vielleicht noch eine Geschichte, weil das interessanterweise immer wieder auftaucht, dass die Leute es nicht kennen, nämlich die HTML-Box für die Seitenleiste.
Der HTML-Klotz.
Der Klotz, genau. Ich sage immer Box, aber es ist der Klotz. Also ein wirklich ein sehr nettes Plugin, Seitenleisten-Plugin, das es einfach ermöglicht, Text jeglicher Art, inklusive halt formatierten Text mit HTML, in seine Seitenleiste zu bringen. Also, und damit ist natürlich, super. Oder irgendwelche Skripts oder sonst was man immer hat, irgendwelche Widgets von anderen Seiten da quasi auf seine eigenen Seitenleisten einfach reinzukriegen.
Ist super für alles Mögliche, was man in die Seitenleiste haben will und wofür es keine fertige Lösung gibt.
Genau.
Ne? Also, wenn wir zum Beispiel uns Roberts Blog angucken, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir es damit umgesetzt haben, aber man könnte es nehmen, zum Beispiel für diese Über-mich-Box. Für die Social-Media-Box ginge es, die Blog-Abos sind natürlich genau wie die Kommentare händisch. Man kann es nehmen für diese Banner-Box, für das Widget von Webtermine, Creative Commons.
Das ist ein Klotz, ja. Und Creative Commons ist auch ein Klotz, weil das Creative Commons Plugin irgendwo ein bisschen gehakt hat. Ich weiß aber nicht mehr, wo da das Problem war. Ah, ich glaube, das hat einmal auf eine veraltete Creative Commons Lizenz verwiesen. Jetzt müsste man nachschauen, ob es jetzt quasi schon die aktuelle Version verweist. Und ich glaube, es hat auf die DE-Version und nicht auf die AT-Version verwiesen. Und ich verweise natürlich gern, obwohl jetzt muss ich selber schauen, ob ich das eh tue, natürlich gern auf die AT-Version. Ja, tue ich auch.
Ja, für all solche Geschichten ist der HTML-Klotz halt super.
Ja, man muss keine Ahnung, man muss nicht große Ahnung haben, also man braucht gar keine Ahnung vom Programmieren, und wenn man halt 2-3 HTML-Tags kennt, kann man damit schon auch was machen, ohne viel kaputt zu machen.
Benutzt das, weiß ich gar nicht, benutzt das im Zweifelsfall den WYSIWYG-Editor? Nee.
Bitte?
Benutzt das im Zweifelsfall den WYSIWYG-Editor, wenn man einen installiert hat oder nicht?
Ah, gute Frage, nachdem ich weiß, den absolut halt ausgeschaltet habe.
Ja. Aber ich weiß es nämlich auch nicht, weil ich es seit Jahren nicht benutzt habe.
Ja, wenn wir jetzt einfach...
Kann gut sein, dass nicht, weiß ich nicht.
Ja, aber das kann ja jeder für sich selber ausprobieren.
In jedem Fall müsste man aber, glaube ich, eventuell aufpassen, wenn man da Widgets einbindet, die irgendwie JavaScript oder sowas einsetzen. Da muss man eventuell bestimmte Sonderzeichen maskieren, glaube ich. Mhm. Bin ich mir jetzt aber auch nicht ganz sicher.
Ja. Naja, man kann ja unten angeben, auch ob Textformatierungen durchgeführt werden sollen oder nicht. Also das ist auch schon. Ja. Und das Interessante ist natürlich auch, dass man sagen kann, wo das Plugin überhaupt angezeigt werden soll. Also eben nur in der Artikelübersicht oder in der Artikeldetailansicht oder überall. Und ich denke mal, das ist das Interessante, vielleicht auch, wofür man Kategorien verwenden kann. Es gibt ja ein Plugin, das einem erlaubt, einzelne Seiten-Plugins nur in bestimmten Kategorien anzuzeigen. Das heißt, ich kann quasi ein Mini-Subblock führen, indem ich das quasi einer Kategorie zuordne und damit kann ich zumindest die Seitenleiste ein bisschen variieren, oder ich kann einer bestimmten Kategorie zumindest ein zusätzliches Seitenleisten-Plugin hinzufügen, indem ich zum Beispiel was über diese Kategorie erzähle, was in den anderen Kategorien nicht notwendig wäre oder so.
Das ist auch total super, so als Tipp für Leute, die Serendipity als schlankes CMS bei Kleinkunden einsetzen. Wenn es dann nämlich, dann geht es nämlich schon öfter mal in den Bereich, dass man sagt, okay, da soll ein bestimmter Klotz Text oder HTML in der Seitenleiste sein, den sollen die auch selber editieren können. Wie mache ich das? Ich setze da einfach einen HTML-Klotz hin. Und dann kann ich eben auch es so einrichten, dass bestimmte Benutzer zwar sehr wohl diese HTML-Klötze editieren dürfen, aber zum Beispiel nicht an den anderen Plugins oder an den Einstellungen für die anderen Plugins rumbasteln dürfen.
Das Spannende an der Geschichte ist, dass das Plugin ja eigentlich heißt, Seitenleisten ein- und ausklappbar machen. Und das erzeugt dann in der Seitenleiste im Backend einen zusätzlichen Eintrag Seitenleisten verwalten, über die das dann geht. Also es ist nicht so einfach zu finden, weil eben das Plugin ein bisschen anders heißt, weil es eben eine zweite Funktion eben halt auch noch hat, eben dieses Ein- und Ausklappbar von Seitenleisten.
Aber das ich nicht. Da bin ich schon mal in die Falle gelaufen. Räumte ich beim Kunden auf oder sollte so analysieren, welche Plugins können weg. Das war eine über Jahre gewachsene Installation, die auch halt einfach über die Jahre hatte sich da was angesammelt, und dann sagt der Mensch, guck doch mal, was davon kann weg. Ich sagte, hier eine ausklappbare Seitenleiste kann eigentlich weg, weil funktioniert jetzt sowieso nicht mehr. Damit die Ausklappfunktion funktioniert, muss nämlich das Template bestimmte Bedingungen erfüllen. Das war nicht der Fall. Ja, und dann stellte sich hinterher heraus, ups, das Plugin leistet ja noch ganz was anderes, und genau das haben wir gebraucht.
Ja, das ist eben, der Name ist ein bisschen tricky. Was es ja auch noch kann, das, weil ich jetzt auch gerade da drinnen bin, man kann auch noch sozusagen bei jedem einzelnen Seitenleisten-Plugin sagen, ob es jeder Besucher sehen soll oder nur Mitglieder oder nur man selbst.
Ja.
Also, wofür man nur mehr selbst? Ja, man könnte sich in der Seitenleiste irgendwas machen, ein paar Links anlegen für irgendwas. Also ja, zum Beispiel das Einloggen, das Einlog-Plugin.
Wollte ich gerade sagen, das ist super für diese
Einloggeschichte, super, könnte ich sagen, nur ich. Gut, geht aber auch nur, weil da muss ja schon eingeloggt sein. Hat, gibt auch keinen wirklichen Sinn.
Eben. Naja gut, wer nun keinen Login-Link haben will, um, wenn man eingeloggt ist, mal schnell ins Backend zu kommen. Ja. Weil gut, das braucht man letzten Endes auch nicht. Dafür gibt es ja auch diese Edit-Entry-Links und mit denen bist du ja dann auch im Backend. Also das ist schon...
Ja, aber vielleicht mag es dafür auch Anwendungsfälle geben, also mit dem nur ich, aber zwischen Besucher und Mitglieder zu unterscheiden, also
es gibt doch zum Beispiel,
Gruppen kann man auch anlegen. Also
gibt doch zum Beispiel diese Seitenleisten-Plugins, die bestimmte statistische Daten anzeigen, zum Beispiel woher, über welche Referrer sind Besucher reingekommen oder sowas. Und das kann ich mir durchaus vorstellen, dass man das in die Seitenleiste setzt und aber nur für sich selbst anzeigen lässt. Das muss ja nicht unbedingt jeder Besucher sehen.
Ja. Okay, na, das wäre eine Möglichkeit,
Wobei ich sowas, ne, da würde ich einen Statistikdienst für nutzen, wie jetzt, was ich, Google Analytics, wenn man meint, oder Piwik, wenn man es lieber Open Source hat, oder für die Leute, die es sogar noch barrierefrei haben wollen, dieses großartige 1a-url.de heißt es, glaube ich, was du mal empfohlen hattest im Blog, was ich dann mittlerweile auch benutze und total klasse finde.
Na, das sollte man doch klar in die Shownotes aufnehmen.
Unbedingt.
Weil ich schreib's auf.
Ich finde, es ist weit mehr als ein barrierefreier Statistikdienst, sondern es ist, was ich so mag, ist, dass es auf das Wesentliche reduziert ist. So, es ist überschaubar. Es sammelt in bestimmten Statistiken auch nur die Daten eines bestimmten Zeitraums. Und was ich das Allertollste finde, ist, dass es mir die Statistiken per E-Mail schickt. Ich brauche mich noch mal regelmäßig da einloggen. Der schickt mir da Pause. Das finde ich total klasse.
Ja, das macht er wirklich brav jeden Tag.
Ja, oder eben auch nicht. Das ist ja, man kann es ja einstellen. Also ich habe es für meine Hauptseite, also meinen Blog, lasse ich es mir irgendwie einmal die Woche schicken. Und für die anderen Seiten, wo es nicht so wichtig ist, alle 4 Wochen. Ja. Das reicht nicht. So.
Was mir noch einfällt bezüglich HTML-Klotz, wofür man auch verwenden kann, weil du jetzt gerade eben Piwik und Co. gesagt hast, wenn man sich nicht traut, in irgendein Template reinzugehen, um den Piwik-Code einzufügen, den man ja braucht, damit Piwik brav mitzählt, kann man den durchaus auch in einen HTML-Klotz hineinbasteln.
Ja, zum Beispiel.
Geht auch um.
Dafür ist es ja auch gedacht. Das ist ja der tiefere Sinn dieses Plugins, ist ja durchaus nicht nur da irgendwie so eine Infobox über sich selbst oder sowas anzuzeigen, sondern eben auch so Widgets und Fremdcode einbauen zu können, ohne dass man am Template rumfrickeln muss. Deswegen gibt es auch eine zweite Version des Plugins, die das nicht in der Seitenleiste ausgibt, sondern im Kopfbereich. Weil es gibt so bestimmte Sachen, meistens JavaScript-Geschichten, die müssen im Kopfbereich des Dokuments ausgegeben werden und nicht Seitenleiste. Und dafür gibt es ja dieses extra Plugin.
Ja, also Piwik geht dem in der Seitenleiste auch. Ich mache das und das funktioniert. Und ja, damit es nicht sichtbar ist, darf man auf alle Fälle keinen Titel für den Klotz vergeben. Kann sich aber einen zusätzlichen Informationstext eintippen. Da gibt es ja auch ein eigenes Feld, damit man zumindest noch im Backend dann noch weiß, wenn man mehrere Plugins installiert hat, was das denn eigentlich sein soll, um ohne dauernd reinschauen zu müssen. Also das auch nur als kleinen Tipp, weil das vergesse ich dann nochmal auch, dass das eigentlich geht. Ja, ich sehe, dass wir eigentlich über unsere halbe Stunde schon drüber sind.
Ja, das war ja vorher klar.
Ja, auch es ist schon spannend, auch wenn wir nicht wissen, über was wir reden, wir schaffen es trotzdem über eine halbe Stunde. Also.
Ja, ich glaube, die Idee, dass dieser Podcast mal nur eine halbe Stunde lang sein könnte, ist gestorben, das wird nichts.
Ja, also tut uns leid, liebe Hörer und Hörerinnen, wir werden es nicht schaffen, also ihr könnt es hier nur weiterhören, wenn ihr wirklich auch längere Podcasts vertragt. Apropos, liebe Hörer und Hörerinnen, ein paar Aufrufe, die wir noch vom letzten Mal hatten. Erstens einmal von Hörerinnen haben wir noch nichts gehört. Also wer sich gerne outen möchte, wir würden uns freuen, auch zu wissen, ob es auch Hörerinnen gibt. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch von jedem Hörer was zu hören oder auch was zu lesen, wenn sie was in die Kommentare schreibt oder uns per Twitter und Co. bei uns meldet. das Zweite ist die, noch die Geschichte mit dem mit der Idee, mal eine Podcast-Ausgabe zu machen zum Thema mobiles Podcasten. Also da suchen wir auch noch gute Ideen. Da habe ich schon ein bisschen was auch gefunden und haben sich auch schon ein, zwei Leute bei uns gemeldet, aber weitere Dinge werden noch herzlich gesucht. Und das Dritte, wo wir, glaube ich, also ich habe zumindest noch gar nichts dazu gehört von jemandem, war ja die Geschichte, die Überlegung, dass wir eine eigene Blogliste machen von Serendipity-Bloggern oder Blogs. Mhm. Und da haben wir da suche ich auch noch mal, wer gute Ideen hat, wie man denn das am besten sammelt und am besten präsentiert, mit welcher technischen Lösung auch immer. Bitte her mit euren Ideen, wir würden uns freuen.
Generell natürlich immer gerne jede Art Feedback. Ich habe vorhin schon die spinnerte Idee gehabt, dass wir vielleicht mal so eine Frage-Antwort-Sendung machen, dass wir vielleicht nochmal genauer technisch durchsprechen, aber es wäre toll zu hören, wenn die Leute das interessant finden. Das heißt, wir würden dann, da müssten wir dann mal opfern. Eigentlich sind wir ja Nachteulen. Jetzt ist es dann auch schon wieder nach der Geisterstunde, aber wir würden dann den Aufnahmetermin mal ein bisschen vorverlegen. Und dann wäre es vielleicht so, weiß ich nicht, so bei 8 rum oder so, damit auch noch ein paar Leute wach sind. Und dann könnte man während der Sendung per Twitter, nehme ich an, ist das Schlauste, oder eventuell machen wir einen Formspring-Account dafür auf oder irgend sowas. Und dann können die Leute während der Sendung Fragen reinreichen und wir machen die Antworten spontan. Fände ich ein interessantes Experiment, klappt aber natürlich nur, wenn auch wirklich ein paar Leute Fragen stellen. Ne? Ja. Wenn wir da 2 Stunden im Skype hängen und keiner fragt, was ist das, auch wieder nichts.
Dann müssen wir irgendwas faken oder es vorbereitet haben.
Das könnte man mal machen, wenn da jemand Fragen für hätte. Man könnte auch eine Vorlaufzeit machen. Könnte sagen, okay, wir machen dafür einen Formspring-Account, dann können die Leute da Fragen posten und die arbeiten wir dann in der Sendung runter und mischen dazu noch Live-Echtzeit-Fragen per Twitter rein. Das wäre mal richtig.
Wahnsinn, ja.
Also mit
zum Thema Faken möchte ich natürlich schon sagen, also Faken hieß ja nur, dass wir was vorbereitet haben, aber das würden wir auch so sagen. Also bei uns wird nicht wirklich gefaked.
Kann das nicht, fürchte ich, streamen, das geht nicht. Also man müsste dann schon warten, bis der Podcast raus ist, aber die Fragen könnte man live während der Sendung und wir würden dann auch versuchen, da während der Sendung Feedback zu geben, was wir jetzt beantwortet haben und was vielleicht nicht, aber so, dass man live mitstreamen kann oder dass wir Leute zuschalten, das fürchte ich. Obwohl zuschalten könnte man schon, glaube ich.
Ja, zuschalten kann man schon, ja.
Die sind dann halt, das wäre auch mal eine Idee. Ja. Call-in-Podcast.
Ja, also wer immer mag. Das wäre natürlich eigentlich spannende Idee, ja. Das kenne ich von anderen Podcasts. So ein Motto, wir zwei treffen uns zu einer bestimmten Uhrzeit, nehmen auf und wer immer mag, kann sich dazuschalten und dann schauen wir einfach, was passiert. Also dann haben die paar Interessierten auf alle Fälle einen Live-Podcast und die anderen kriegen halt dann das nicht so geschnittene oder doch etwas geschnittene Produkt dann präsentiert.
Auch spannend. Am besten wir hauen das alles 3 in einen und machen irgendwie einen 5-Stunden-Podcast raus. Oh Gott.
Einen Podcast-Marathon, einen Serendipity-Marathon. Für jede gespielte Stunde spendiert dann irgendein Unternehmen 1.000 Euro oder sowas für die Serendipity-Entwicklung.
mit so einem Teleton. Wir sind jetzt bei so und so viel Euro Spenden. Das kann man auch. Machen wir dann live per Flatter. Oh Gott, ich spinne mir das wieder.
Wunderbar. Es ist ja schon noch Mitternacht, also da darf auch man.
Auch noch so eine Idee wäre, dass wenn jemand einen Themenvorschlag hat und er sagt, hey, ich kann zu dem Thema auch was beitragen, dann kann er sich auch gerne als Gast anbieten, finde ich. Also ja, ne? Natürlich. Keine falsche Scheu, Robert und ich beißen nicht. Garten wird das gerne bestätigen. Und wir finden das ja immer gut, wenn jemand zu Gast ist. Also das heißt immer, aber mit Garten war es super und da vielleicht schon mal verraten, dass wir den nächsten Gast schon quasi angefischt haben und möglicherweise, obwohl ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen möchte, wird das in der nächsten Ausgabe sein. Müssen wir mal gucken, ob wir alle 3 bis dahin das komplizierte und relativ umfangreiche Thema anständig vorbereitet bekommen, aber das könnte unser Thema im Mai mit einem sehr netten und angenehmen Gast sein. Schauen wir mal.
So, jetzt haben wir schon genug an Spannung erzeugt fürs nächste Mal.
Ich glaube auch, wie gesagt, ein Datum können wir noch nicht nennen. Das hängt ein bisschen davon ab. Ich weiß nicht, wie lange bist du in
Ich bin Anfang Mai erst wieder da. Also von dem her werden wir mal schauen, wie gut vorbereitet ich dann bin und ja, ob es dann im Mai vielleicht trotzdem auch wieder nur so einen Wir-Zwei-Podcast gibt oder wir schon einen Dreier hinkriegen. Spätestens im Juni würde ich dann sagen.
Ja, wir haben ja auch immer noch eine Plugin-Folge auf Lager für alle Fälle. Und dann müssen wir sehen, wie das mit der Vorbereitung läuft. Ich bin auch bis Anfang Mai weg. Also nicht aus der Welt, aber nicht podcastfähig und schon gar nicht mit Robert im Urlaub.
Genau. Jo.
Denn dann packen wir für heute zusammen. Hoffen mal, dass das trotz aller Improvisation eine interessante Folge war.
Bin schon sehr neugierig auf die Feedbacks. Ja.
Das bin ich auch. Sagt uns um Gottes Willen, ob das gut war oder ob ihr sagt, naja, hört auf, macht nächstes Mal lieber wieder ein Skript.
Ja, also das, ja, bitte. Das würde mich sehr interessieren. Also ob so ein Spontanformat Sinn ergibt, so mit ein bisschen quer durch das Serendipity durchsurfen, durch einzelne Dinge, die uns so einfallen, mit viel Hintergrundgeräuschen und Klicks und so.
So jetzt gefühlt war es nicht viel anders als sonst, oder?
Ich weiß nicht. Es war.
Ich fand nicht.
Nein, ich habe mehr geklickt.
Ja, aber sonst?
Sonst
also nein. Also vom kann man öfter machen vielleicht. Vielleicht finden die Hörer das komplett anders. Ich weiß es nicht.
Ja, also sagt es uns, schreibt es uns, schickt uns eine Audiobotschaft.
Das wäre auch nochmal was. Audiobotschaften, oh Gott.
Ja, Audiobotschaften nehmen wir auch gerne an. Ich kenne mich jetzt bei dem Schneiden schon ein bisschen besser aus. Also die können
ja, der Robert hat einen Workshop gemacht.
Ja.
Auch wieder sehr sensationell. Robert saß mit Susanne Mandl, schönen Gruß, im Create Camp hieß es, glaube ich.
Erzähl genau. Was ist das? Create Camp ist eine tolle Sache, könnte man auch mal für Serendipity machen. Nein, kann man ja auch da mitmachen. Create Camp ist eine spannende Idee, entspringt ein bisschen aus der Barcamp-Geschichte, das erkläre ich jetzt nicht, kann man nachschlagen bei Wikipedia oder sonst wo. Die Idee ist einfach, man trifft sich und wer immer quasi eine Idee hat für ein Projekt oder ein Projekt mit hat, kann das vorstellen und dann setzen sich kleinere, größere Gruppen zusammen und entwickeln innerhalb eines Wochenendes oder solange halt ein Create Camp dauert, diese Geschichte weiter. Je nachdem, da wird entweder gecodet, da wird geschrieben, da wird nur Konzeptionelles gemacht, wie auch immer. Also beim Create Camp jetzt in Wien vor 2 Wochen wurden einige Projekte weiter betrieben. Da wurde wirklich massiv gecodet und wirklich ein Programm sozusagen weitergeschrieben. Da wurde bei einem Webtermine-Projekt haben wir das Ganze um neue Texte erweitert. Da sind viele spannende Sachen entstanden. Also gibt es auch ein 20-Minuten-Video von mir. Also ich habe jetzt auch ein bisschen Video schneiden gelernt. Also vielleicht machen wir auch mal einen Videopodcast.
Oha.
Nein, lassen wir das jetzt.
Da müsste ich mir erst mal eine Webcam anschaffen.
Nein, jetzt nicht so viele Ideen, aber wir wollen ja länger als ein Jahr podcasten. Also da können wir ja noch 2012 dann weiterreden.
Und du saßt, glaube ich, mit Susanne in einer Session irgendwie und hast, weiß nicht, was ihr geschnitten habt. Und dann kriegte ich das mit auf Twitter und habe noch gesagt, du sollst Susanne mal fragen nach einem Outro für uns. Und dann war, glaube ich, an einem Samstag und ich saß zu Hause und habe ganz andere Sachen gemacht und kam irgendwann von Susanne rein, Outro wäre jetzt fertig.
Genau. Also das Outro werdet ihr jetzt dann, also ihr, die Hörer und Hörerinnen, jetzt am Schluss dieses Podcasts auch hören. Jetzt nicht zu viel erwarten, es ist ein bisschen so eine Abwandlung vom Intro, aber wir haben jetzt auch ein Outro, weil zumindest einer unserer Hörer hat sich nämlich auch ein Outro gewünscht, damit er weiß, dass er jetzt wieder aufwachen kann und der Podcast vorbei ist. Also das ist quasi damit auch ein Signal. Na, so hat er es nicht ganz formuliert, das war, glaube ich, dann von uns die Antwort drauf. Ja, wie auch immer.
Gut, wir kommen wie schon immer in Feedback an uns in Form von Kommentaren im Infocamp-Blog oder per E-Mail über das Kontaktformular im Infocamp-Blog oder per Twitter an den offiziellen Account. Oh, eine Sache. Das fällt mir jetzt spontan ein. Das hatte ich die ganze Zeit im Kopf und habe es vergessen.
Damit wir jetzt über eine Stunde kommen.
Ja, es kam ein bisschen vor in letzter Zeit in 2 Fällen, die ich gar nicht namentlich ansprechen will. Das spielt keine Rolle. Ich möchte darum bitten, wenn jemand Fragen zu Serendipity hat, und kann er die über Twitter stellen, aber es gibt einen gewissen Punkt, ab dem ist Twitter das falsche Medium. Und dann bitte, bitte, wenn es über 2, 3 Replies hin und her geht und ihr merkt, ich kann euch in 140 Zeichen nicht so richtig was dazu sagen, bitte ins Forum verlegen. Das wäre was, was mir wichtig wäre. Ansonsten gerne auch Feedback zum Podcast an mich oder an Robert per Twitter oder eben an den offiziellen Account. Oder schickt uns eine Audiobotschaft. Ich weiß noch nicht, wie wir das machen, aber das geht bestimmt irgendwie.
Ja, was auch immer, in welchem Format auch immer, einfach zumailen.
Also hochladen oder in die Dropbox kippen oder whatever. Ja,
genau, uns einen Link schicken, wo wir runterladen können. Und ich, wenn es passend ist, schneiden wir es an passender Stelle dann einfach beim nächsten Podcast einfach hinein.
Und wenn ganz viel kommt, dann machen wir nächstes Mal einfach nur eine Folge mit zusammengeschnittenen Audiobotschaften und sind fertig.
Also das wäre natürlich toll. Ich glaube es nicht ganz, aber ich lasse mich gerne überraschen.
Ja.
Gut, aber jetzt glaube ich, jetzt reicht es, sonst kommen wir noch auf ganz wilde Ideen und überfordern unsere arme Hörer und vielleicht auch unsere Hörerin.
Wir packen mal besser zusammen, ehe ich noch auf dumme Ideen komme hier. Dann sage ich schon mal Tschüss und übergebe das letzte Wort dem Robert.
Ja, ich sage auch nur auf Wiederhören und freue mich auf den nächsten Podcast mit dir, Matthias. Und ja, gebt uns bitte Feedback, wie euch das heutige Format gefallen hat. Außer den letzten 10 Minuten, da sagt es lieber nichts dazu. Okay, danke und auf Wiederhören.
Tschüss.